Liebe Musikerinnen und Musiker, herzlich willkommen zum Podcast der gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Hier hörst du von echten Zahlen, echten Geschichten, echten Fakten übers Musikbusiness. Und wenn du wie ich der Meinung bist, dass der Mindset entscheidend ist, um sich seine kühnsten Karriereträume zu erfüllen, dann bist du hier genau richtig. Schön, dass du dabei bist. Das ist mir tatsächlich passiert. Ich wurde gebeten, bei einem bereits bestehenden Song den Text ein bisschen zu optimieren. Und das habe ich natürlich getan. Ich habe mir die Zeit genommen, ich habe Gehirnschmalz reinfließen lassen und am Ende des Tages hatte ich den Text eindeutig verbessert, ihm mehr Struktur verpasst und ja, auch einfach mehr Sinn gegeben. Alle waren happy. Die Nummer wurde veröffentlicht, die ersten Klicks kamen rein, die ersten Verkäufe, Downloads kamen rein und alles war wunderbar. Aber ein paar Tage später habe ich eine SMS erhalten von jemandem, der behauptet hat, dass er der eigentliche Urheber der Melodie ist und nicht die Person, mit der ich zusammengearbeitet habe. Sinngemäß stand in dieser SMS: Emi, du Schwein hast mir die Nummer geklaut. Herzlich willkommen bei der erfolgreiche Musiker, Bildungsprodukte und Dienstleistungen für MusikerInnen, die an ihren Traum und an sich selbst glauben. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi. Vielleicht kennst du das auch, das Damoklesschwert, das über Urheberinnen und Urhebern schwebt, das lautet Urheberrechtsdiebstahl oder Veruntreuung von geistigem Eigentum oder vielleicht, sagen wir es ein bisschen einfacher greifbar, irgendjemand anderer verwendet einfach die Melodien, die du geschrieben hast und gibt sie als seine aus oder irgendjemand anderer verwendet deine Texte, die du geschrieben hast und gibt sie als seine aus. Irgendjemand bereichert sich an dem, was du geschaffen hast. Es kann natürlich auch umgekehrt sein, und zwar, dass irgendjemand behauptet, dass du jemand anderem seine Ideen geklaut hast. Ich werde dir 4, vielleicht sogar 5 Tools in die Hand geben, die du verwenden kannst, um ein bisschen vorzubeugen für den Fall, dass es tatsächlich mal zu einem Streitfall kommt. In erster Linie schauen wir uns aber an, wie realistisch ist das Ganze. Hier kann ich sagen, long story short, yup, es ist realistisch. Es kann vorkommen, dass derartige Claims im Raum stehen, dass jemand dir vielleicht unterstellt, dass du was gestohlen hast, Melodien oder Texte. Und es kann auch sein, dass dir so vorkommt, hey, Moment einmal, das Lied, das ich da höre, das habe eigentlich ich geschrieben. Sowas kann absolut vorkommen. Und ich würde sagen, dass unter den vielen Urheberinnen und Urhebern, die ich kenne, doch ein paar sind, na, vielleicht sogar einige sind, die sagen würden, ich habe derartiges schon mal erlebt. Was ist mir tatsächlich passiert in der einen Geschichte, die ich eingangs erwähnt habe? Und ich kann auch hier sagen, das ist nicht die einzige Geschichte in dieser Richtung, die ich erlebt habe, aber die möchte ich nochmal im Detail vielleicht beschreiben. Es war tatsächlich so, ich habe den Text von einem bereits bestehenden Text überarbeitet, optimiert, sodass einfach die Struktur mal ein bisschen klar war, die Reimschemen ein bisschen besser ausgearbeitet waren und dass ich einfach einen besseren Sinn hatte im Text. Es war einfach flüssiger, runder, leichter verständlich und so weiter. Das Lied ist veröffentlicht worden und kurz nachher bin ich eben tatsächlich informiert worden von einer Person, die gesagt hat, es ist zwar schön und gut, Emi, dass du da einen Text auf eine Melodie draufschreibst, aber diese Melodie hat nicht die Person geschrieben, die vorgibt, sie geschrieben zu haben, sondern ich habe diese Melodie geschrieben. In einem vergleichenden Hören dieser beiden Melodien, um die es ging, war eindeutig klar, dass das der Fall war. Der ursprüngliche Urheber hat recht. Und ich habe dann meinem Auftraggeber auch gesagt, du, der mich tatsächlich auch verunsichert angerufen hat, der hat gesagt, Emi, wie siehst denn du das? Bist du wirklich der Meinung, dass diese Melodien ähnlich sind? Also von unserem Werk jetzt und vom Original? Und ich habe dann diese beiden Nummern einfach mir vergleichend angehört und ich muss dazu sagen, mir war das vorher überhaupt nicht bewusst. Ich war einfach auf den Text fokussiert und habe die Melodie jetzt nicht irgendwie versucht, mit anderen Nummern zu vergleichen. Und als ich es gehört habe, es war brutal, aber es war eindeutig so, dass die Melodie an wesentlichen Stellen, an wesentlichen langen Stellen, also ich spreche von Stellen wie dem Refrain, 1:1 ident war. Da war wirklich überhaupt kein Argumentationsspielraum übrig, dass das ein Unfall gewesen sein könnte oder ein Zufall. Ich meine, die Möglichkeiten sind theoretisch natürlich immer unendlich, aber jeder, der Erfahrungen in dieser Branche hatte, hätte gesagt, das ist einfach eins zu eins dasselbe. Ich habe dann meinem Auftraggeber auch gesagt, I'm so sorry, aber wenn ich Richter wäre, dann müsste ich dich schuldig sprechen. Diese Melodie, die du da verwendet hast, das ist nicht deine, die gehört jemand anderen. Vielleicht wie es auch damit umgegangen worden, also um jetzt die Geschichte zu einem Ende zu bringen. Es ist so, dass der ursprüngliche Urheber mit dem vermeintlichen Urheber der Melodie ein Arrangement getroffen hat. Und das war, dass der ursprüngliche Urheber auch tatsächlich an den Slot des Urhebers der Melodie eingetragen wurde und damit flossen die Tantiemen, die durch diesen neuen Song generiert wurden, einfach im Rahmen der Tantiemen, die im Sinne der Melodie erwirtschaftet wurden, auch an den originalen Urheber. Es musste also nicht irgendwie die Veröffentlichung zurückgerufen werden oder irgendwas Komplexes, es gab keine Klagen oder sowas, sondern es gab einfach eine Lösung zwischen den beiden. Das ist eigentlich auch, wie üblicherweise in der Branche mit sowas umgegangen wird. Es können Dinge passieren. Ich bin jemand, der immer an das Gute im Menschen glaubt. Ich hoffe dann immer, dass es wirklich ein unabsichtliches Happening war. Wenn man aber auf sowas draufkommt, dann steht man in erster Linie immer eine außergerichtliche Lösung bei, weil Gerichtskosten kosten viel Geld und das will man natürlich nicht. Und im Regelfall findet man auch eine Lösung. Vielleicht auch nochmal, um das ein bisschen zu entschärfen. Es ist eben nicht so, dass alle Menschen böse sind, alle Urheber böse sind, denen sowas passiert, sondern wir haben es in der kommerziellen Musikindustrie auch tatsächlich mit, ich sage jetzt mal, einer endlichen Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten aus Tonhöhen und Rhythmen zu tun. Was ich damit meine ist, natürlich gibt es theoretisch gesprochen unendlich viele Töne sogar oder auch unendlich viele rhythmische Möglichkeiten. Wir könnten bei der Tonhöhe in alle möglichen Oktaven uns ausweiten und auch bei der Rhythmik könnten wir 512 verwenden und 1024 und eben nicht nur Viertel und Achtel und Sechzehntel Noten oder so. Das heißt, wir können die Granularität extrem fein gestalten, aber diese Art von Granularität ist nicht relevant. Es gibt sehr wenig Musik, die produziert wird, geschrieben wird, veröffentlicht wird und dann mit einem sozusagen relevanten Erfolg auch verkauft wird in der kommerziellen Musikindustrie, die derartiges Material verwendet. Und deshalb, da eben nur ein gewisser Teil des musikalischen Materials in der kommerziellen Musikindustrie relevant ist, ist auch sozusagen die Menge an Möglichkeiten endlich. Weil das jetzt so ist, weil wir nicht ein unendliches Spektrum haben, das wir verwerten können, ist es so, dass sich sehr schnell natürlich auch Ähnlichkeiten einstellen können. Bei Rhythmen, bei Melodien, auch bei Texten. Und dann steht eben immer die Frage im Raum, ist das jetzt zu viel, ist es zu nah, ist es zu weit weg? Und beschließen muss man das einfach im Einzelfall. Man kann hier keine generellen Regeln nehmen und auch diejenigen Regeln, die dann besagen, dass man die ersten vier Töne spielen darf oder die ersten zwei Takte eines Liedes oder sowas in der Art, das ist alles Bullshit, das ist alles nicht korrekt. Das Urheberrecht besagt, dass ein Werk komplett und jeder Teil davon einen Schutz quasi innehat. Und sozusagen, wenn jeder Teil davon eigentlich geschützt ist, dann würde es eigentlich bedeuten, dass jede einzelne Note davon geschützt ist oder jedes einzelne Wort. Aber das ist dann auch wieder nicht exekutierbar, weil ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich komponiere jetzt die Ton- und Wortkombination Love. Ja, also Liebe auf diesen drei Tönen Love. Das kann ich mir nicht schützen lassen, obwohl es vielleicht ein Teil eines Liedes wäre. Denn wenn ich das schützen lassen würde, würde ich extrem viel Musik unmöglich machen. Und das bedeutet, man muss es sich immer im Einzelfall anschauen. Also nochmal, es kann vorkommen, es ist ein relevanter Claim, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn du dich in diesem Business, im Songwriting-Business befindest, auch dich einmal treffen wird. Jetzt kommen wir zu Teil 2. Wenn wir davon ausgehen, dass dich derartiges mal berühren wird, dann ist wichtig, dass du Methoden kennst, um damit umzugehen. Und hier hätte ich eigentlich 5 Tipps für dich, wobei die ersten 4 Tipps sich darauf richten, wie du belegen kannst, dass du etwas geschrieben hast. Und der Tipp Nummer 5 ist ein bisschen ist ein klitzekleiner Schutz vielleicht davor, dass man dir nicht einfach was unterstellen kann. Wir starten bei der ersten Sache, dem ersten Tipp, dem ersten Tool, das ich dir sagen kann. Und das wäre, wenn du belegen willst, dass eine Nummer von dir stammt, dann empfiehlt es sich, bisschen den Entstehungsprozess zu dokumentieren. Vielleicht schreibst du E-Mails hin und her mit deinem Co-Writer oder schickt euch Voice-Nachrichten, die ihr am Sprachrekorder aufgesprochen habt oder aufgesungen habt, mit Songentwürfen, mit Textentwürfen, wo du sagst, hey, schreib mir doch mal deine Meinung, hier wäre der erste Entwurf der Strophe. Wenn da vielleicht ein paar E-Mails hin und her geben, dann hat man immer eine E-Mail-Adresse verknüpft und hat ein Datum verknüpft. Wenn ihr WhatsApp-Nachrichten schickt mit Voice, mit Sprachnachrichten, dann habt ihr hier auch sogar eure Stimme vielleicht drauf, die diverses Inhaltliches zum Entstehungsprozess des Songs eben auf diesen Sprachnachrichten drauf spricht. Und auch das ist eben dann nicht zwangsläufig ein Beweis, dass man eine Nummer geschrieben hat, aber auf jeden Fall ein starkes Indiz dafür. Die zweite Methode, die ich dir in die Hand geben kann, das wäre, dass du Zeugen für den Entstehungsprozess hast. Und das ist eigentlich fast schon inhärent in meiner ersten Methode drinnen gewesen, denn immer dann, wenn du mit einem Co-Writer oder mit einer Co-Writerin schreibst, dann hast du automatisch Zeugen. Es könnte auch sein, dass du einen Auftraggeber hast, wie einen Verlag oder einen Künstler, und der beobachtet den Entstehungsprozess mit, weil du vielleicht sagst, hallo, ich schicke dir mal meinen ersten Entwurf, und dann sagt vielleicht die Person, vielen Dank für deinen ersten Entwurf, aber ich fände es super, wenn das Ganze im Refrain, in der zweiten Zeile vom Refrain noch einmal nach oben gehen würde melodisch. Und es gäbe eine Interaktion zwischen dir und jemandem, der eben dann bezeugen könnte, dass du die Person warst, die an einem Song gearbeitet hat. Die dritte Methode, die ich dir geben kann, ist, melde dein Lied ordnungsgemäß bei einer Verwertungsgesellschaft an, wie zum Beispiel bei der AKM in Österreich. Was die AKM ist, das werde ich jetzt hier nicht im Detail erklären, ich mache es gerne in einem anderen Video, aber long story short, die AKM ist die größte Verwertungsgesellschaft des Landes und sie kümmert sich darum, die Lizenzen, die deine Lieder erwirtschaften, treuhändig zu verwalten und an diejenigen, die die Rechteinhaber sind, dann auch ordnungsgemäß auszuschütten. Wenn du dein Lied bei einer Verwertungsgesellschaft anmeldest oder registrierst, dann ist zumindest so eine Art externes, amtliches, formelles Ding passiert, das auch hier wieder kein Beweis für deine Urheberrechtstätigkeit ist, für dein Urheberrecht ist, sondern es ist auch hier wieder ein Indiz, dass du eben zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits deine Finger im Spiel hattest, wenn es um diese eine Nummer geht. Das vierte, was ich dir sagen kann, das wäre der Gedanke, dass eine Veröffentlichung immer auch ein bisschen Credibility und ein bisschen Glaubwürdigkeit bringt. Warum? Wenn du jetzt zum Beispiel auf Spotify bei einem Lied auf Songinfos anzeigen gehst, dann wirst du dahinter hinterlegt sehen, wer die Urheberinnen und Urheber eines Liedes sind. Auch das wiederum, kein Beweis, ein Indiz, dass du ein Lied tatsächlich geschrieben hast. Und so wie es halt bei jedem Fall der Fall ist vor Gericht, ist es nicht immer ein Indiz, das etwas belegen kann, aber mehrere Indizien, die sorgen für ein, ich sage mal, überzeugendes Bild. Bei Veröffentlichungen kann man vielleicht noch dazu sagen, naja, manchmal ist das auch genau der Moment, wo andere Parteien draufkommen könnten, dass diese Melodie ja schon woanders vorkommt. Die Veröffentlichung macht das ja erst möglich, diesen Vergleich. Dennoch würde ich auch hier sagen, man kann es aber eben auch als ein Indiz sehen, dass du bei diesem Song mitgewirkt hast. Und als letzten Tipp, da würde ich gern sozusagen die Rollen ein bisschen umkehren, als letzten Tipp, den ich dir geben kann, dass man vielleicht auch dir ein bisschen weniger unterstellt, dass du etwas geklaut hast, weil eben auch das kann schnell passieren. Es klingt fast ein bisschen blöd, aber wenn du ein bisschen erfolgreich bist im Songwriting-Business, dann würde ich glauben, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man dir unterstellt, Urheberrechtsdiebstahl zu betreiben. Warum? Wenn du erfolgreich bist, dann assoziieren viele Menschen damit, dass du auch deine Craft, dein Handwerk gut beherrschst. Wenn du dein Handwerk jetzt gut beherrschst, dann ist es doch eher unwahrscheinlich, dass man dir unterstellen würde, dass du das Handwerk eines anderen nutzt. Denn du wärst ja tatsächlich selbst in der Lage, eine gute, kreative, geistige, musikalische Schöpfung entstehen zu lassen, sei es der Text, Melodie und so weiter. Das sind jetzt auch schon meine eigentlich 5 Tipps und Tools, die du verwenden kannst, um für den Fall, dass du eines Tages mit Urheberrechtsdiebstahl oder mit diesem Claim in Verbindung kommst, verwenden kannst. Nicht vergessen, es kann immer was passieren, es kann immer etwas unabsichtlich auch sein. Und immer dann, wenn ich mit sowas konfrontiert werde, wäre mein erster Schritt nicht ein Blocking, nicht ein, das ist nicht der Fall, sondern zuhören, nachdenken, Zeit nehmen, analysieren, wie kann das sein, ist das möglich, ist mir was passiert, hatte ich vielleicht eine Melodie im Kopf und es ist mir gar nicht bewusst gewesen, als ich das Lied komponiert habe. Auch das ist natürlich möglich und deshalb immer sozusagen humble sein, am Boden bleiben, nicht abheben und zuerst einmal schauen, gibt es tatsächlich etwas, das du tun kannst, um genau diese Unterstellung oder den Fall, diesen Case, ja, zu einem positiven Ausgang zu verhelfen. Glaub mir, auch das kann ganz leicht sein. Das waren sie, meine 5 Tipps, ein bisschen noch in Richtung Urheberrechtsdiebstahl und Damoklesschwert, das immer über uns hängt, vor allem über uns Urheberinnen. Und wenn du eine Meinung zu diesem Thema hast, wenn dir vielleicht sogar mal was passiert ist, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du es in die Kommentare reinschreibst, sodass auch hier noch mehr Menschen sich ein Bild davon machen können, wie die Branche tatsächlich funktioniert. Music Forever, wir sehen uns.
Richtig cool, dass du auch diesmal wieder dabei warst beim Podcast zur gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Du findest wie immer alle Infos in der Podcast-Beschreibung und on top gibt's dort weiterführende Links zu meinem Blog, meinem Mentoring-Service, meinen Büchern und allem, was ich sonst noch so zu sagen habe, um dich auf deinem Weg ein erfolgreicher Musiker zu werden zu unterstützen. Music Forever, wir hören uns.